Komplizen, der Edo Zanke Podcast Folge 1. Jetzt gibt es den Edo auch als Podcast. Da wird sich der ein oder andere, der draußen zuschaut oder dazuhört, fragen, warum machen wir das? Erstens, weil Edo Zanke ein fantastischer Künstler ist und zweitens, weil es etwas ganz Besonderes gibt und ich bin nicht der Mensch, der diesen Podcast allein macht, sondern ich habe natürlich kompetente Gäste zum ersten Thema eingeladen. Zum einen ist das Wilko Zanke, der ist der Bruder von Edo Zanke und auch der Partner von Edo Zanke gewesen, lange Zeit, viel produziert, ein Studio habt ihr gemeinsam. Das Studio gibt's immer noch, in dem sind wir hier, im altehrwürdigen Känguru, inzwischen etwas saniert und etwas neuer, aber man riecht noch die ganze Patina, die hier im Studio ist.
Wurde auch genug geraucht. Ich habe beigeholfen.
Und wir haben hier Professor Dr. Rainer Zimmermann. Manch einer, der dich kennt in dieser Funktion, wird aufhorchen und denkt sich, was macht ein Kardiologe in einem Podcast über Edo Zanke? Aber das wollen wir klären in diesem Podcast. Wilko, warum machen wir das?
Es gibt im Leben so Stellen, wo man ein Resümee zieht. Edo ist jetzt vor 5 Jahren verstorben. Und ich denke, die Arbeit, die er gemacht hat oder wir zusammen gemacht haben, gefällt mir heute immer noch. Und ich denke, nach leichter Bearbeitung, also Remastern oder so, könnten das andere auch noch gut finden.
Wie viele Alben werden es werden insgesamt?
12 Alben. Edo hat natürlich wesentlich mehr Alben gemacht, aber die sind dann in der älteren Zeit entstanden. Das heißt, da muss man nicht nochmal nachbearbeiten. Die sind auch so geil.
Wie lange hast du insgesamt gebraucht, um den ganzen Nachlass zu
bearbeiten? Ich verrat's nicht.
Ich weiß es, ich sag's auch nicht. Aber ich kann sagen, dass die allererste, die ist jetzt raus. Ihr fangt an mit der Wachen Nächte. Also ihr geht mit der deutschsprachigen raus, 83 erschienen. Aber, und auch deshalb ist der Rainer hier, die Songs da drauf sind zum Teil schon viel älter. Entstanden ist das Album noch im alten Känguru, muss man dazu sagen, da wo ihr beide lange gearbeitet habt.
Alt heißt in dem Falle hier vis-à-vis alte Zigarrenfabrik, was ganz am Anfang 76 als Proberaum zunächst mal gedient hat. Der Kern dieser ganzen Geschichte mit Studio haben wollen, ja, fing damit an, die Älteren werden sich erinnern, wenn man nur Mono aufnehmen konnte. Ja, und der Wunsch war da, mit Overdubs, also nochmal Sachen dazu spielen, dass man das so hatte, dass es noch beherrschbar war. Und da fängst du an und dann kommen 2 Spuren, dann kommen 8 Spuren. Und ganz zum Schluss, und das war so einer der Kernpunkte, also zum Beispiel bei mir ganz extrem, dass ich den Moment, wo etwas entsteht, nicht wieder verliere. Und das wäre normalerweise so der Fall, und das haben wir auch erlebt. Du nimmst ein Demo mit, hast tolle Musiker, tolle Studio etc. pp. Und nimmst es nochmal auf, alles neu. Dabei entsteht viel Tolles von anderen Musikern, weil die können ihr Zeug. Aber hier und da war immer so, dass der Spirit, den man eigentlich hatte beim Entstehen, nicht so stark war, wie man es gerne hätte. Ja, und so, ich habe schon mal zum Edo gesagt, wir haben uns unser Studio gegraben.
Was du noch nicht erwähnt hast, das Studio war im ersten Stock.
Naja, ich meine, wir waren jünger.
Und das hat viel am Spirit ausgemacht, wenn du alles hochgetragen hast.
So ein Leslie war schwer, ne?
B3 nach oben. Also das war schon eine spezielle Situation.
Ja, du, wir waren damals noch jung.
Rainer, du kommst hier aus der Gegend. Eigentlich war es ja ziemlich klar, dass du den Edo kennenlernen musstest. Oder wie habt ihr euch denn kennengelernt? Back in the 70s oder war es noch in den 60ern?
Also, jetzt genau war, weiß ich auch nicht mehr so genau. Aber es war in den 60ern. Ich habe so ein bisschen Musik gemacht, ein bisschen auf einem anderen Niveau. Aber darüber haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich damals studiert Elektrotechnik, auch mit einem Schwerpunkt Akustik. Und da war für mich natürlich ein Studio eine geniale Spielwiese.
Ich weiß es genau, entschuldige. Ich habe von anderen Musikern erfahren, dass du Verstärker reparieren kannst. Und ich hatte ein Problem mit meinem AC30 und dann habe ich dich aufgesucht und du hast ihn tatsächlich hingekriegt. Und seitdem ist die Verbindung da.
Du hast mal gesagt, ihr brauchtet jemanden, der am Mischpult sitzt und die Tasten drückt. Also war es Zufall, dass er Tontechniker wurde, oder?
Nein, er war ja selbst interessiert daran und hey, Da setzt man sich zusammen, redet und arbeitet auch zusammen und nimmt Demos auf oder testet. Oder wir sind ja Autodidakten, Edo und ich, was diese Tonstudiotechnik angeht. Das heißt, wir mussten das alles erfahren, erarbeiten.
Wir haben selber am Mischpult rumgeschraubt und Verstärker repariert. Und als wir dann mal die 16 und 32 Spur hatten, ist morgens erst mal einer hin und hat die durchgemessen. Also dann warst du da ein, zwei Stunden beschäftigt, bevor man überhaupt aufnehmen konnte. Und es war klar, der Bass, der durfte nur auf die Randspur, war die schlechteste, dass man die Obertöne nicht so braucht. Und solche Kleinigkeiten, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wenn ich einen Rechner anschalte und dann digital aufnehme.
Das stimmt, heute geht man ins Hotelzimmer, klappt sein Laptop auf und ist alles da, das Studio.
Spuren liegt am Laptop, wie viel speichert er?
Aber ich finde immer, wenn wir schon darüber reden, dass man älteren Aufnahmen anhört, dass sie irgendwie geiler sind, irgendwie lebt das mehr, dass das, was Wilco gesagt hat, dass man immer auch den Spirit mitkriegt und das, ich finde, das hört man auch vom Sound her bei alten Aufnahmen.
Also das Einsteigen, sprich einer hat nicht so gut gespielt und das Einsteigen zum ganz bestimmten Zeitpunkt, das war eine Kunst, abgesehen vom Schneiden, Band schneiden. Ist heute mit der digitalen Technik überhaupt kein Problem, aber da bist du wirklich mit der Schere hingegangen, hast sie vorher entmagnetisiert und hast du dann hoffentlich an der richtigen Stelle das Band gekappt.
Ist man da vorsichtiger, wenn man aufnimmt, ähnlich wie beim Fotografieren? Heute kann man einfach abdrücken, man hat 100.000 Fotos im Handy. Damals gab es den Film, da musste man überlegen.
Ich glaube eher, man war bei manchen Sachen auch ein bisschen großzügiger. Und hat nicht auf die letzte Perfektion, sondern eher auf den Spirit, die Vibes oder was auch immer, aufs Gefühl geachtet. Dass du ruhig auch mal eine kleine Unsauberkeit, sagen wir mal, gelassen hast. Aber die macht es ja vielleicht auch aus.
Der berühmte Dreck, den man da in der Musik so hat. Die Arbeitsweise von euch, Wilco, war aber, glaube ich, auch besonders. Damals viele Musiker sind gekommen zu euch und fanden die Atmosphäre immer klasse. Die kannten sowas wie Frankfurt oder München, wo die Tonstudios waren, wo man fast sklavisch abliefern musste, dann irgendwo sein Geld holen, dann konnte man nach Hause gehen. Bei euch war das anders? Es war von Anfang an sehr familiär.
Es war auf jeden Fall ganz anders, weil das Konzept war ja nicht, wir machen jetzt ein Studio, um es zu vermieten, sondern wir haben ein Studio zunächst mal für uns gemacht. Haben aber irgendwie den Wunsch immer gehabt, mit anderen zu kommunizieren, mit anderen Musikern, auch andere ganz unterschiedliche Musikrichtungen und so weiter. Die Tür war offen. Also wegen dem ist die musikalische Spannweite sehr, sehr groß gewesen. Das war uns auch sehr bewusst und wir haben uns da nicht in alles eingemischt, haben aber versucht zu helfen, ob das jetzt auf der Soundseite ist oder an Ideen, was man und wie machen könnte. Und das ist eigentlich schon der Kern vom Ganzen, weil wir selber eigentlich zu zweit sehr gut konnten miteinander, obwohl viele sagen, wir haben uns immer sehr, sehr oft gestritten. Das ist auch wahr, das ist auch wahr. Aber es ging immer um die Musik, ja? Ob ein Break jetzt auf 3-3 und oder weiß der Teufel, wie auf vier.
Das konnte schon Stunden dauern.
Naja, klar, aber es hat was gebracht. Wir haben uns, glaube ich, einander geschult, im positiven Sinn.
Wie war das für dich, Rainer, als du zu den Zankis gekommen bist?
Sag mal so, es war eine gewisse Dynamik, die das Verhältnis der beiden beherrscht hat, aber eine konstruktive. Man hat sich irgendwann dann verständigt auf die 3 und, oder 3 und E, was weiß ich, und das war dann gut. Das war dann gut. Also es war jetzt keine destruktive Auseinandersetzung, sondern eigentlich immer, so habe ich es empfunden, eine absolut konstruktive, auch wenn es mal laut wurde.
Man muss ja auch die Wurzeln dieser Musik ein bisschen betrachten. So, dass Edo Zanki so soulig ist, kommt nicht von ungefähr. Wie war denn damals in deiner Zeit, Rainer? Wilco, kannst du gern mit eingreifen, weil du warst damals sehr aktiv auch in der Szene. Wie war die Musikszene hier?
Vielleicht beantwortest lieber du das, Wilco, weil ihr ja seid ja groß geworden in dieser Szene, auch in Mannheim und in der Umgebung.
All diese Gebiete sind damals von der amerikanischen Militär mit Musik versorgt worden. Ich war schon immer, auch davor, vor dieser Zeit, in amerikanischen Clubs unterwegs und habe als Berufsmusiker gearbeitet und war ein absoluter Fan von AFN, Frankfurt, Nürnberg etc., der Sender der Amerikaner, weil man da Sachen gehört hat, was einen die Schuhe ausgezogen hat, also die ich sehr geliebt habe. Nur eine Story, wo ich das erste Mal Jim Hendrix in den 60ern gehört habe. Und da war ich gerade auf der Autobahn zwischen Darmstadt und Frankfurt, musste ich rechts ranfahren, um das Ding komplett zu hören. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Wäre auch sehr gefährlich. Damals war noch Platz.
Nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Im Übrigen waren hier eigentlich heute, würde man sagen, Coverbands unterwegs. Und das war hier schon eine ganz neue Geschichte, die da in der Region aufkam.
Das heißt, es war auch schon so ein kleiner Ruhmvorschuss da?
Das hat sich entwickelt. Das war am Anfang ganz sicher nicht so.
Ihr habt viel gearbeitet in dem Studio, Wilko, und dann kommen wir auch schon drauf. Der Anfang war Englisch, auch in den Zeiten, als Rainer dabei war, war ganz viel Englisch.
Ja.
Später kam der Switch auf Deutsch. Warum kam diese Entscheidung? Es gab ja auch den Ansatz, international zu arbeiten.
Ja, also es war eine bestimmte Zeit, wo das problematisch war, was die Firmen erwartet haben, denen wir die Demos vorgestellt haben. Ihre Reaktionen darauf waren manchmal seltsam. Muss man noch verarbeiten, nachdenken, wie weit es eigentlich Einfluss hat. Und vor dieser Platte Wachen Nächte, die dann ausschließlich deutsch war, gab es ja eigentlich eine andere davor, das hieß auch nur Zanki. Viertel vor neun, Viertel vor zehn hieß der Titel, heute heißt er Gib mir Musik. Da wollten wir ursprünglich einfach sagen, hey, es ist doch eigentlich wurscht, ja, ob das jetzt deutsch ist oder englisch, weil für uns beide war Deutsch nicht die Muttersprache, die haben wir lernen müssen. Genauso wie Englisch. Deshalb wollte man diese Platte damals sowohl auf Deutsch als auch dieselben Titel auf Englisch machen. Und das war damals tatsächlich bei einer Plattenfirma in Frankfurt damals, hat wirklich nach sich gezogen, dass sich die Leute innerhalb der Firma gestritten haben. Darf man solige Musik überhaupt auf Deutsch singen? Das geht doch gar nicht. Obwohl sie es hören konnten, dass es sehr wohl geht.
Da muss man vielleicht erklären, auch für die Leute draußen, die noch nicht geboren waren.
Das stimmt, ja.
Es war eine völlig andere Zeit damals. Die neue deutsche Welle kam gerade so auf oder war gerade aufgekommen, so ein bisschen.
Jahre später, ja.
Es gab Tonsteine Scherben, die groß waren. Es gab schon ein bisschen Udo Lindenberg, aber eigentlich stand deutsche Sprache für Schlager in den ganzen Zeiten vor 83, vor der neuen deutschen Welle.
Ja, das war halt auch die große Problematik, dass man diese Töpfchen, in die man hineintreten konnte, ständig überlegen musste, die zu vermeiden, damit man nicht dann genau umgekehrt abgetan wird als Schlager, als das, als jenes. Das war auch intern zum Teil Edo getextet oder jemand anders oder sowas, dass man die nochmal nacharbeiten musste, um eventuell die Problematik, dass es für jemand anders in die falsche Richtung zieht, zu korrigieren.
Wobei, es kommt ja auch immer von, wer es singt. Ja.
Das ist der entscheidende Punkt. Und der Edo, das ist mir damals so in Erinnerung geblieben, hat sowohl Deutsch, was ja auch nicht seine Muttersprache war, als auch Englisch akzentfrei gesprochen und gesungen und konnte auch switchen innerhalb von Sekunden. Ja, also er ist jetzt so wirklich in beiden Sprachen gleich gut gewesen. Hat man ja auch nicht überall.
Wir hören mal einen Titel, Come On.
Ja, dann gibt's nur auf Deutsch. Die Überschrift ist quasi Englisch, ja, dieses Come On. Und das ist uns sehr oft passiert, dass der Slogan, der bei Demos entstanden ist, eigentlich auch schon den Kern getroffen hat. Und das alleine ist schon Dokument dafür, dass es uns eigentlich egal war. Hauptsache dieses Gefühl, was man meinte, ist da.
Du warst auf mal dein TV-Rausch. Und du schleppst dich ins Bett. Doch dann liegst du wach und denkst lange nach, während du deine Wunden lässt. Denn die Nacht ist ein gläserner Dom und ein Junge aus deinem Radio singt Come On. Diese Frau an der Bar. Du brennst, sie spürt es längst und sie legt noch Kohle nach. Denn die Nacht gläserner Dom und sie zeigt dir den blassen Mond und sie führt dich durchs Morgenrot und ein Junge aus deinem
Come On, Komplizen der Edo Zanki Podcast und Come On kommt genau aus diesem remasterten, neu digitalisierten, ganz frischen Album. Wilco, aber der Song ist nicht von 83, als das Album entstanden ist. Der ist schon älter, hast du vorhin angedeutet.
Der ist schon Ende 79, 80 eigentlich der Kern. Und das kann man ja auch eigentlich an dem Ding lesen, an erster Zeile. Weil das heißt, du wachst auf und dein TV rauscht. Und das kennen die Jüngeren gar nicht. Weil es läuft auf allen Programmen 24 Stunden. Und damals war es tatsächlich so, die paar Programme, die es gab, die haben dann zum Schluss irgendwie auch noch hier und da eine deutsche Hymne ablaufen lassen. Ja, dann wusste man, ist finito. Aber der Kern ist eigentlich, man wacht halb auf und schleppt sich da ins Bett. Und was dann an Fantasie abgeht, daraus entstehen die Songs.
Man hätte allerdings auch noch das Testbild erwähnen können. Oh, das kam ja dann auch noch.
Sorry, habe ich ganz vergessen. Das habe ich ganz vergessen.
Ein Relikt aus grauer Vorzeit. Ja. Rainer, warst du ja auch dabei schon bei den ersten Demos für Come On, oder?
Ja,
natürlich. Nur als Tontechniker oder durfst du auch mal was spielen?
Alles.
Ja, aber es hat gute Gründe, dass ich mich beim Spielen ein bisschen zurückgehalten habe, sagen wir es mal so. Ist ja jetzt ein paar Jahre her, ne? Man kann ja sagen so. 45?
Kaum
45 Jahre her, ja. Ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr an die Details, wie das dann gewachsen ist. Aber es kam so, wir haben uns getroffen und wer da war, hat aufgenommen und gespielt. Und dann haben sich die Sachen ja über Wochen, Monate, in dem Fall ja jetzt sogar über Jahre entwickelt, bis dann zum Schluss dann ein fertiger Song da war. Wo ich mich noch relativ gut erinnere, trotz der 45 Jahre, ist der andere Song, den du vielleicht nachher nochmal ansprechen willst, Last Waltz, weil da sehe ich das Bild heute noch vor mir. Ich sehe plötzlich Edo Zanki hinterm Schlagzeug und er spielt auch noch. Wir haben da angefangen, die Mikrofone zu positionieren. Er wusste ja auch immer ganz genau, welches Mikrofon man für welches Instrument und wie er das haben wollte und so. Und wenn ich mich recht entsinne, das Einzige, was ich noch beitragen durfte, waren zwei Raummikrofone, weil ich gerne so ein bisschen Schmutz am Schlagzeug dabei hatte. Und dann haben wir uns ein bisschen eingegroovt und dann wurde so nach und nach ein Song draus. Damals auch nur mit der Titelzeile Last Waltz. Der Text kam dann auch erst später dazu.
Wie viel ist dann eigentlich noch bearbeitet an so einer Urversion für so ein Album?
Das, was man hier hören kann, kommt sehr nah an das Ursprüngliche dran.
Das war, glaube ich, sowieso eure Arbeitsweise, ne? Auch vieles mal zu lassen und nicht so am Reißbrett zu konstruieren.
Also man hat sich die Fläche offen gelassen, etliche Male Sachen ausprobiert und so. Die Reduktion war ein wichtiger Faktor, zum Kern zu kommen. Und wenn der gestimmt hat, 14 Tagen oder so, dann blieb es dabei.
Dann hören wir mal rein in den Song. Last Waltz.
Du als Prinzessin und mich als Held. Bis ans Ende der Tage. So habe ich mir das vorgestellt. Schade. Die Zeit hat uns nicht halt gemacht. Opernhelden sind müde. Weil der einsamen Herzen fällt die Fassade.
Komplizen der Edo Zanki Podcast. Und wir haben Wilco Zanki zu Gast und wir haben diesen Mann zu Gast, von dem es ein schönes Bild auch im Booklet gibt. Would you like these guys to play on your record? Rainer.
Ja,
Yes or no? Du darfst ankreuzen.
Das Bild hatte Edo gemacht.
Das Bild ist vom Edo und der Text auch.
Ja.
Er hat es aber nicht angekreuzt.
Nee, bis zum heutigen Tag ist es offen. Aber das bringt mich zu was, Rainer. Ihr wart ja auch befreundet, der Edo und du. Wie hast du denn den Edo wahrgenommen als Mensch? Das wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen beleuchten in diesem Podcast mit kleinen Anekdoten und Geschichten.
Edo war für mich ein ganz positiven Sinne Künstler, der nicht in bestimmte Schemata, die wir so üblicherweise gelernt haben, wahrzunehmen, reingepasst hat und es auch nicht wollte. Er hatte seine Idee und hat auch alles dran gesetzt, egal wie er dahin kommt. Er hat ein Ziel und dem ist er nachgegangen. Ich meine, es ist ja schon in der damaligen Zeit mutig, so ein Studio aufzumachen, das auch noch professionelle Ansprüche bedienen sollte. War ja jetzt nicht nur ein Proberaum, es war ja schon für damalige Verhältnisse professionelle Möglichkeiten mit guten Instrumenten, guten Mikrofonen, guten Bandgeräten. Es war eigentlich immer das da, was man brauchte. Das ist ja nun auch eine gewisse finanzielle Anstrengung. Und das hat er ganz konsequent auf sich genommen. Respekt.
Das war für euch von Anfang an klar, Wilko, Berufsmusiker zu werden? Oder gab es auch mal die Option, vielleicht Elektrotechniker zu werden? Du hattest nebenbei, das muss man auch sagen, in der Zeit noch eine Diskothek, ne? Einen kleinen Laden.
Klar, man musste ja zum Teil aus irgendeiner Quelle das Geld haben, um es da zu investieren. Das war ja auch mein Wunsch, mit dem Edo zusammenzuarbeiten. Und das haben wir tatsächlich 52 Jahre durchgehalten.
Es kam jetzt eben vielleicht ein bisschen einseitig rüber. Es war die Kombination Wilko-Edo, die das zustande gebracht hat. Was vielleicht so organisatorische Dinge und solche Sachen angeht, warst du vielleicht sogar ein bisschen der Führende.
Ja, muss man einfach mal reinhören. Und ich denke, soll sich jeder mal melden, der das auch so empfindet, wie wir es jetzt gesagt haben.
Ich finde es eine schöne Erinnerung an die Zeit. Wir können hier ewig weiter erzählen. Du hast auch bestimmt noch jede Menge Geschichten. Und ich bin mir sicher, der Rainer kommt auch noch mal. Er kommt auch in einigen Booklets dann vor, denn wir haben
so
viele Gespräche geführt, das muss man
so
sagen, denn es ist natürlich...
Das müssen wir aber vorher zeigen, gell?
Das zeigt natürlich alles, inklusive der Fotos.
Genau. Ja, ihn kann man auch wirklich als einen der Komplizen, ja, in all den Jahrzehnten bezeichnen.
Ja, ein Wegbegleiter seit langer Zeit, ihr habt immer noch Kontakt, sieht man hier, versteht euch immer noch. Noch eine Frage, ich habe das eingangs gesagt, mancher kennt dich wahrscheinlich als Kardiologe und die ganze Universitätsklinik Heidelberg und Pforzheim sitzt jetzt vor dem Podcast und denkt sich, was macht denn der? Die Frage ist, machst du überhaupt noch Musik?
Ich mache noch Musik, aber wirklich nur auf der Spaßebene. Ich sag mal,
war das nicht Heizöl? Oder
Heizölband, ja, das ist so eher mehr Kabarett und Musik oder Musikkabarett. Ich weiß gar nicht, wie man sagen soll.
Auf jeden Fall eine Portion Comedy in badischem Dialekt, was ich super finde.
Edo sagte mal zu uns, wir sind in erster Linie lustig und in zweiter Linie musikalisch. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Sehr gut. Und ein Kardiologe, der Musik macht, kann ich nur empfehlen, das gibt eine innere Ruhe und Gelassenheit. Also das ist ja nur der Einstieg. Ne? Wir sind 2 Jahre durch Deutschland gefahren, Wilko, kann man fast sagen. Wir haben Leute hierher gebeten, komplette Grönemeyer-Band, Jim Rakete, Ulla Meinecke, alle werden sie noch auftauchen. In den Booklets und auch in unseren Podcasts, von denen es jetzt regelmäßig einen geben wird. Was kommt als nächstes, Wilko?
Das nächste Album, ja, Ruhig Blut.
Und da sind wir wieder drauf gespannt. Und jetzt noch die abschließende Frage. Wenn du einen Titel sagen müsstest, den spiele ich zum Abschluss, den du besonders magst, unabhängig von den 2, die wir schon gehört haben, von diesem Album, welcher wäre das?
Ach, da gibt es eigentlich einige. Aber richtig entscheiden wollte ich das nicht. Ich mag das Album, wie es ist.
Dann wähle ich mir einen aus. Für Bitte den Schluss, schön. Weil er auch in dem Booklet vorkommt, das ist Schweben.
Gerne.
Wilko Rainer, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Arno, ihr auch.
Alles hinter den Kulissen, in Peter und die Melli, Redaktion und Kamera und so weiter, vielen herzlichen Dank dafür. Ich sag, das war mal die erste Ausgabe, vielen herzlichen Dank und viel Spaß beim Reinhören in dieses wunderbare Album, Edo Zanke.
Schweben, leicht sein. Wie ein Vogel aus Metall. Fliegen, oben kleben. vor mal. Früh morgens am 8. mit Tau auf den Schuhen.
Der Edo Zanki Podcast mit Arno Köster. Ich sag mal tschüss, möchte noch kurz sagen, dass es zu jedem Album jetzt mindestens einen Podcast gibt oder auch zwei. Wir haben viele, viele Interviews geführt für die Booklets, habt ihr ja gehört. Das möchten wir euch nicht vorenthalten und wir haben auch immer ganz, ganz tolle Gäste. Und wenn ihr das Album Wache Nächte kaufen wollt, dann geht einfach mal auf die Webseite edo-zanki.de. Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Im nächsten Podcast, das wissen wir jetzt schon, der kommt in ungefähr 14 Tagen, ist die wunderbare Sängerin Sandy Wolasch zu Gast.